Klein, aber hart.
So, und Christine hat sich noch einen Kaffee geholt.
Ach, wie schön.
Micha, hast du was zu trinken?
Ja, aber meiner ist schon fast wieder leer.
Um Gottes Willen.
Wollen wir diesen Podcast verschieben, bis ich wieder einen neuen habe, also so Donnerstag?
Nein. Oder? Wir wollen da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Ja, du musst positiv denken.
Ja.
Deine Tasse ist halb voll. Das war, ich hatte es heute schon in der Sendung gesagt, der bisher erfolgreichste Podcast, den wir hatten, meine ich. Und zwar Alles ist gut.
Ja.
Der letzte, also die letzte Folge, wo wir eine Stunde lang nur über Dinge gesprochen haben, die gut sind.
Ja.
Also positive Nachrichten.
Das, vielleicht ist das so ein Erfolgsrezept, vielleicht müssen wir das immer mal. Das hat doch, wie hieß sie, Nina Ruge im ZDF immer zum Schluss gesagt, alles wird gut.
Was jetzt abgesetzt wurde, Leute, heute soll es nicht mehr geben.
Ja.
Leute, heute ist, aber das ist, glaube ich, verbrieft, dass das jetzt nicht mehr stattfindet. Dann hieß es in der Bildzeitung, die hatten kurz vor meinem Urlaub da eine große Story draus gemacht. Dieter Nuhr darf aufgrund von Sparmaßnahmen, aber vielleicht auch wegen irgendwelcher politischen Hintergründe, nicht mal beim RBB auftreten. Also ja, seine Show dort, die wahrscheinlich vom RBB produziert wurde. Die fällt weg, ersatzlos und auch noch eine Show und noch eine Show und noch eine Show. Und er hat sich, habe ich gesehen, bei Facebook aus dem Urlaub gemeldet und hat wirklich gesagt, alles völliger Bullshit. Das hat die Bild-Zeitung völlig frei erfunden. Und selbst auf mehrfaches Hinweisen, hat er gesagt, ja, hallo, das stimmt nicht, das ist alles, haben sich das wirklich nur marginal irgendwie verändert.
Also ja, aber unglaublich, ne?
Oftmals ist dann die Story fest, hey, der Dieter Nuhr, der darf nicht mehr beim RBB.
Aber oftmals ist ja derjenige, welche, der Protagonist ist, auch der, der es als allerletzter erfährt. Also vielleicht hat die Bild ja sogar recht. Und der Nuhr bekommt es nicht. Aber ja. Florian Silbereisen haben sie auch zusammengestrichen.
Aha.
Immer weniger Sendungen und so weiter. Gut, es war aber auch so, bei Florian Silbereisen hast du das Gefühl gehabt, hast du eine Sendung gesehen, und wir haben das ja tatsächlich in der Corona-Zeit getan, es gab ja sonst nichts, hast du eine Sendung gesehen, hast du sie alle gesehen. Und jetzt zur Weihnachtszeit war es so, da gab es dann irgendwie das Adventsfest der 100.000 Lichter und dann 3-4 Wochen später das Wir singen Weihnachten, und da waren die gleichen Gäste eingeladen und teilweise die gleichen Lieder und so. Da hast du gedacht, ist das geschickt, was der ARD verkauft hat, für wahrscheinlich Schweinekohle, genau die gleiche Sendung zweimal zu machen.
Es ist schön, dass wir in dir jemanden haben, der diese Szene ein bisschen beobachtet.
Ja,
ja, die Silbereisen-Szene. Macht er noch Traumschiff und so? Ja, macht er noch.
Ich glaube ja, da ja, habe ich es allerdings noch nie wirklich verfolgt, ja.
Ja.
Aber das also wäre, du sagst das jetzt so spät, das wäre ein Erfolgsrezept. Das sind die erfolgreichsten Podcasts, die sich nur mit so Trash-TV und so weiter beschäftigen. Wir bräuchten so einen Markenkern, dann hast du auch die Leute.
Ja, na, ich glaube dir das gern. Vielleicht können wir uns ja so auf den positiven Aspekt der Welt beschränken in Zukunft. Also zumindest immer ein bisschen mehr Gewicht darauf.
Ja, habe ich doch gesagt, Florian Silbereisen hat weniger Sendung.
Herzlich willkommen, Michael Klein, hier in der Runde.
Hallo. Ja.
Du sitzt in Nordrhein-Westfalen, in Hilden. Wir sitzen in unserem kleinen Radiostudio in Dresden, in der sächsischen Landeshauptstadt. Heute ist der 27. Februar. Heute ist der Welttag des Eisbärs. Und da haben wir uns überlegt, was heißt, ehrlich gesagt, haben wir es noch gar nicht überlegt. Wir gehen wie immer spontan rein.
Heißt das eigentlich des Eisbärs oder des Eisbären? Tag des Eisbärs oder Tag des Eisbären?
Ein Tag dem Eisbären. Ein Tag für den Eisbären.
Tag des Eisbärens.
Des Eisbären.
Des Eisbären, des Eisbärs.
Heute ist Welteisbärtag.
Ja, so geht's.
Okay. Ja. Und das hängt natürlich mit der dramatischen Situation zusammen, in der sich der Eisbär befindet. Es gibt noch so um die 26.000 wird geschätzt, oben am Nordpol. Und das wird immer schwieriger. Der Lebensraum wird immer, ja, für den Eisbären eigentlich geht immer mehr zurück. Mhm. Ja. Da wollen wir nachher ein bisschen ausführlicher drauf eingehen. Aber der Titel ist vielleicht, ihr kennt doch vielleicht aus den 80er, ich weiß, ihr seid jetzt die etwas später Geborenen, aber Ich möchte ein Eisbär sein. Kennt ihr das noch? Ich möchte ein Eisbär sein.
Ich will
die Band war, weiß es jemand?
Ideal, nee.
Nee, das war Grauzone.
Ach Gott.
Grauzone hießen die.
Ja.
Ja. Ich möchte ein Eisbär sein, im kalten Polar, dann müsste ich nicht mehr schreien. Alles wäre so klar. Eisbären müssen nie weinen.
Das ist gar nicht dieses, hey, ich will einen Eisbär sehen.
Das nee, nee, das sind ja, nee, das ist, das waren die Pudis, glaube ich, helft mir, und das war doch Eishockey.
Genau, das dachte ich jetzt, das ach meinst so, du gar
so,
nicht.
Nee,
ach so, meinte, okay, ja, gut.
Na, ich dachte, wir wandeln das ein bisschen ab und sagen, ich möchte kein Eisbär sein. Ist das ein Titel, der vielleicht hier auf Zustimmung trifft?
Ist das positiv? Nein.
Ich möchte kein Eisbär sein.
Ja. Also ich möchte auch kein Eisbär sein.
Wenn ich kein Eisbär bin, dann habe ich ja nochmal Glück gehabt. Zum Beispiel aus Sicht der Robbe, Das ist ja jetzt die steile These, weil die Eisbären brauchen Robben, um zu überleben. Mhm. Ja, also man hat da Versuche gemacht, die mit irgendwas anderem zu füttern, so Ersatznahrung, weil die eben immer schwieriger an die Robben rankommen. Das funktioniert aber nicht. Der Eisbär ist seit Jahrhunderttausenden so konditioniert, dass der seine Robbe braucht, weil die so schön fett ist und so. Ne? Was bringt ihm, bietet ihm alle Nahrungsmittel. Und die Robbe, die ist ziemlich weit draußen im Polarmeer, schwimmt die rum. Und normalerweise, der Eisbär ist ja ein Landtier, geht er dann auf das Packeis, ja, wenn es da zugefroren ist dort im Nordpolarmeer, tapst auf diesem Packeis rum, ne, tapst so bis an die Meereskante ran, also da, wo dann das Meer ist. Und dort findet er seine Robben. So, wenn jetzt aber durch den Klimawandel das Packeis immer mehr zurückgeht, dann bedeutet das, dass die Robbe ja nicht mit dem Packeis zieht. Die Robbe kommt nicht in Küstennähe. Ne, das macht die nicht. Das heißt, der Eisbär weiß jetzt nicht mehr, wie er zu der Robbe kommen soll. Der kann zwar schwimmen, aber natürlich nicht 10 Kilometer weit, um dann bis zur Robbe zu schwimmen, sich eine Robbe zu holen und dann wieder zurückzuschwimmen und seine Jungen zu versorgen.
Also würde ich jetzt einen Shuttle-Dienst anbieten für Eisbären, um die quasi zu den Robben zu fahren?
Könnte man machen.
Ja. Würde dich, wenn du ein bisschen mehr essen würdest, würde dich der Eisbär fressen.
Auch das, ja. Immerhin das größte lebende Raubtier, ja, also Landraubtier mit bis zu 600 Kilogramm Lebendgewicht. Das ist schon irre und der braucht auch ein bisschen was zu essen. Ja, und das ist das Problem, dass der eben an die Robben nicht mehr rankommt, wenn das Packeis immer weiter zurückgeht. Und das kennt man ja, die Bilder dort an Land, dass der dann in Siedlungen geht, wo die Menschen sind. Und dann kommt es natürlich zu schlimmen Situationen. Was aber theoretisch ja eine gute Nachricht für die Robben wäre, oder?
Gute Frage. Wobei auch deren Wasser, ja, aber deren Wasser wird ja auch wärmer. Ich weiß gar nicht, ob das den Robben dann so angenehm ist.
Ja.
Aber eigentlich theoretisch müsste es jetzt ja so sein, dann gibt es mehr Robben, dafür gibt es wieder was anderes dann auch wieder. Also weniger Eisbären sowieso, aber
ja,
irgendwo
ja.
gibt es sie. Ne?
Die Robben essen ja auch was, ja.
Ja, ja.
Richtig. Also schlechte Nachrichten für die Fischer. Eigentlich.
Im Zweifel.
Mhm. Also könnten wir den Titel haben, ich möchte eine Robbe sein?
Ja, könnte man, das wäre positiver.
Ich möchte eine Robbe sein, das ist schön.
Ist aber eben auch wieder Kacke für den Fisch.
Ja, natürlich.
Ja, es ist, so hängt alles mit allem zusammen. Merkt man erstmal, wie dieses Ökosystem funktioniert.
Ja. Das kannst du ja diese Woche auch lernen, weil der Schwarm ja, also das riesige Buch hier von Frank Schätzing, dieser Weltbestseller, zum ersten Mal verfilmt wurde. Und da erhebt sich ja die Intelligenz aus dem Meer und rächt sich sozusagen an der Menschheit, kommt hier jetzt diese Woche raus. Vielleicht kannst du da nochmal nachschauen, was es zum Thema Robben und Eisbären und Fischen zu sagen gibt.
Ja. Irre, wie wirklich alles mit allem zusammen. Mir fällt nämlich bei Eisbär, fällt mir Til Schweiger ein. Der in welchem Film hat er diesen Eisbärwitz erzählt? Wisst ihr das noch? Hieß der Eisbär?
Kleine Ohrhasen? Kein Ohrhasen?
Nee.
Nee, kein
sitzt
Ohrhasen.
Da am Tresen.
Der heißt der Eisbär.
Der Film heißt direkt der Eisbär.
Ach, genau. Und wo er mit der Frau am Tresen sitzt.
Und er erzählt ihren Witz.
Ja.
Den Eisbärwitz.
Genau. Mit dem Eisbär. Genau, der kleine Eisbärjunge, da bin ich Til Schweiger. Ja. Also der kleine Eisbärjunge fragt die Eisbärmama, Mama, sag mal, bist du dir sicher, dass ich ein Eisbär bin? Na klar, mein Kleiner, du bist ein Eisbär. Mama, bist du dir wirklich, wirklich sicher, dass ich ein Eisbär bin? Na, logisch bist du ein Eisbär. Guck mal, du bist weiß wie ich, du bist ein Eisbär. Na, aber Mama, warum ist mir denn dann so kalt?
Jetzt habe ich den auch zum ersten Mal verstanden. Weißt du, ich habe den damals im Film gesehen und da war der Witz ging so ungefähr. Das ist ein Eisbär, der sagt, Mama, ist mir so kalt. So, Til Schweiger halt. Ne? Aber jetzt bei dir war der schön verständlich.
Und ich komme ja deshalb drauf, weil wir jetzt, also wir haben ja jetzt unseren Titel gewählt. Ja, ich möchte kein Eisbär sein, wenn das hier demokratisch, basisdemokratisch
abgedeckt wird. Ich möchte eine Robbe sein.
Und Michael kam jetzt zum Film, der Schwarm, ja, Intelligenz aus dem Meer und so weiter. Und vorgestern haben wir den neuen Til Schweiger Film gesehen und zwar Lieber Kurt. Ganz anderes Thema, überhaupt nicht lustig und obwohl der kleine Kurt, der ist 6 Jahre alt, der kann super gut Witze erzählen. Das ist ein total, also wirklich ein völlig abgefahrener Junge, ganz, ganz liebenswert. Im Film der Sohn von Til Schweiger. Til Schweiger lebt in einer neuen Beziehung, kauft sich mit seiner neuen Frau ein Haus in Brandenburg, also gehen weg aus Berlin nach Brandenburg. Und eigentlich alles heile Welt, alles toll. Und dann stirbt der kleine Junge durch einen Unfall, ganz blöd. Und dann ist eben viel Trauerarbeit angesagt. Und da muss ich sagen, um jetzt gleich mal so einen kleinen Tipp zu geben und vielleicht eine persönliche Einschätzung, wenn mir das überhaupt zusteht, aber Til Schweiger, holla die Waldfee, hat er echt gut gemacht. Hat er super, super, super gut gespielt. Also für mich wirklich sehr bewegend. das Thema sowieso, ja, wird ja nun doch eher verdrängt und begegnet man jetzt nicht so, wenn man zumindest die deutsche Kinolandschaft sich so anschaut. Und ja, hat er gut gemacht. Am Anfang kommen durchaus nochmal so die Stereotype durch, Til Schweiger und Poppen und hier und da. Ne? Wenn die dann in das Haus ziehen, dann sagt er zu seiner neuen Frau, komm, wir poppen jetzt erstmal jedes Zimmer ein und so weiter. Also da kommt Til Schweiger, der jetzt ja auch schon, ist er 60, glaube ich, er ist 60, da kommt noch so ein bisschen die Attitüde durch, ja, ich hier und immer noch potent und so weiter. Aber das ändert sich dann tatsächlich im Verlauf des Films und ja, also aus meiner Warte aus sehr empfehlenswert. Lieber Kurt, der neue Film von Til Schweiger.
Also neu ist
er
gar nicht
mehr. Ist er 2022, ja. Also ich genau. Läuft jetzt aktuell bei Amazon Prime.
Ah ja, okay.
Kostenlos.
Ja. Na, der macht da wirklich tolle Filme. Ich meine, Honig im Kopf ist ja auch ein großartiger Film. Mhm. Mhm. Insofern, der kann schon auch schön. Aber dieses Jahr kommt da auch der neue Manta Manta.
Ja, ernsthaft?
Ist aber auch geil. Also ich freue mich drauf.
25 Jahre nach, oder wie viele Jahre ist es her? Ewig, oder?
Ewig. Das war ja Anfang der 90er? Oder noch früher. Es war wohl der Durchbruch für Til Schweiger. Also,
beziehungsweise die Lindenstraße auch vorher, ne?
Ah ja, gut, Lindenstraße, ja.
Das ist ja auch ein toller Film. Ich habe den zu Corona-Zeiten im Autokino gesehen und da waren wirklich lauter Mantas da. Es war so geil, also es war wie früher.
Ernsthaft. Ich habe euch mal erzählt, dass die Radioszenen in dem Sender gedreht wurden, in dem ich gearbeitet habe, ne? Oder? Habe ich das schon mal erzählt? Ja.
Das
ne?
hast du schon mal
erzählt. Warst du Klausi, Micha? Nee. Nein.
Warst du die Uschi?
Nee, wahrscheinlich, nee. Genau. Damals, noch als ich noch Haare hatte.
Ah, du warst der Fuchsschwanz.
In meinen besten Zeiten, ja.
Ach du. Ja, du warst bei
Radio Neandertal tatsächlich. Und da haben die diese Radioszenen gedreht. Also, aber lange, lange ist es her.
Ja, Manta Manta. Okay, also kommt in diesem Jahr und dann kann Til Schweiger nochmal zeigen, wie viel Testosteron noch in ihm steckt.
Ja, Wahnsinn.
Bin mal gespannt. Nee, aber hier bei Lieber Kurz, da gab es dann ein paar Einstellungen. Er kommt überhaupt nicht zurecht mit diesem Verlust. Völlig nachvollziehbar. Und dann lässt er sich die Haare lang wachsen und hat einen Vollbart. Also das ist schon überzeugend.
Ah ja.
Muss man sagen. Also auch äußerlich wirklich großes Kino.
Das muss man ihm auch lassen, ne? Also jetzt, ich habe eben noch so gelästert, also ich mag ihn jetzt nicht in allem so wahnsinnig gerne, aber das muss man wirklich neidlos anerkennen, was der bewegt hat für den deutschen Film und welche Sachen er produziert hat und so. Das hat von den großen Schauspielern haben das nicht so viele geschafft, ne? Da hat er echt was bewegt, ja.
Auch was er ringsherum so macht, ja, hat ja diese Marke, diese Barefoot, wo er so Klamotten und Lifestyle-Zeugs, Accessoires und so weiter verkauft. Dann hat er Hotels und so weiter. Ach. Also der ist schon gut dabei. Und wir hatten letztens das Gespräch, dass wir so gedacht haben, naja, selbst wenn der Til Schweiger jetzt kein Kinostar geworden wäre, sondern immer an einfach nur im Radio gelandet wäre vor 30, 40 Jahren und hätte hier so ein bisschen wie wir, so ein bisschen Morgensendung, ein bisschen Wetter und so weiter. Ist das wahrscheinlich ein Typ, der trotzdem ringsherum so viele andere Sachen noch am Laufen hätte, wo wir sagen, ach nö, wir machen mal Radio, das reicht uns, das ist toll. Also ich glaube, dass er vom Typ her auch jemand ist, der einfach so viele Ideen hat und da auch ganz zippelig. Und dann kam aber die Ansage, beziehungsweise die These, die Vermutung, dass es so ein bisschen auch so unsere Ossi-Mentalität sei, dass wir eben, als es so alles losging, Anfang, Mitte der 90er, wir waren jung, wir waren dynamisch, wir haben beim Radio angefangen, dass wir einfach von der Mentalität her nicht so aufgestellt waren zu sagen, okay, Radio ist das eine, aber jetzt mache ich mal hier noch ein bisschen Mode und hier haben wir noch ein bisschen Pension oder Hotel oder was auch immer, ne, nehmen wir noch einen Kredit auf und da noch einen Kredit und da noch, dass uns das einfach so mental ein bisschen abgeht.
Ja,
weil wir Ossi sind. Also du ja nicht, Micha, du bist ja.
Ja, aber siehst du, ich bin ja genau der gleiche Schluff. Aber ich glaube, vielleicht ist da was prozentual dran, aber es gibt, glaube ich, auf der anderen Seite genauso viele Wessis, die eben ihren Job nach Vorschrift machen und keine Ideen haben. Und wie es im Osten auch Menschen gibt, die noch eine Waschstraße nebenbei betreiben und noch ein Restaurant aufmachen und so weiter. Also, aber vielleicht hast du recht, prozentual ist das vielleicht ein bisschen anders ausgeprägt. Das kann sein.
Ja. Aber es gibt natürlich immer Ausnahmen, die Regel bestätigen.
Ja.
Also jedenfalls hat er da einiges bewegt. Jetzt gucken wir mal, Mensch, wir haben auch so viel. Also Eisbären machen wir dann noch. was haben wir sonst noch? Urlaub. Ich war gerade
im Urlaub.
Ich durfte im Urlaub sein. Wir hatten ja Winterferien hier in Sachsen. Und ich bin im Grunde jetzt seit 3 Tagen erst wieder zurück aus Ostafrika, aus Kenia.
Mhm. Erzähl mal, wie war's denn?
Es war großartig. Es war toll. Es war
Kenia kann man machen?
Kenia kann man machen. Super schönes Wetter natürlich jetzt. Ja, die haben ja dort Trockenzeit. 33 Grad, 28 Grad Wassertemperatur. Sehr leer immer noch. Das heißt also, Kenia hat sich nach Corona immer noch, also der Tourismus hat sich nach Corona immer noch nicht erholt. Das heißt also, die Hotels überschaubar voll. Auch auf den Safaris, die wir gemacht haben, war es überschaubar. Aber ansonsten, ja, ich habe es ja, glaube ich, beim letzten oder vorletzten Mal schon gesagt. Tolles Land, was mich immer wieder fasziniert. Was ich schlimm finde oder als, ja, wieder als schlimm empfand, ich fahre nun seit vielen Jahren dorthin, immer so im Abstand von 2, 3, 4 Jahren, dass ich eben wirklich überhaupt nichts tut in diesem Land, dass sich also die Situation für die Menschen überhaupt nicht verbessert. Also wenn du dort durch die Städte und Dörfer fährst, das ist schon beängstigend. Und habe ich das Gefühl, dass dort überhaupt kein Fortschritt passiert, auch so in den Lebensumständen der Menschen. Es gibt sicherlich eine Elite, der es gut geht, der es möglicherweise auch immer besser geht. Aber so insgesamt ist das schon sehr, sehr, sehr beängstigend. Und dann doch mit vielen Leuten da ein bisschen ins Gespräch gekommen, die eben sagen, dass der Ansatz des Westens, und das müsste man eben jetzt langsam mal einsehen, immer nur Entwicklungshilfe zu leisten, immer nur zu sagen, ihr habt da Geld und wir verpflichten uns, keine Ahnung, jedes Jahr ein bisschen mehr Entwicklungshilfe zu zahlen, dass dieser Ansatz eben falsch ist, dass dieses Prinzip im Grunde genommen nur den Status quo sichert, weil es sind zwar in vielen afrikanischen Ländern jetzt schon demokratische, durchaus demokratische Verhältnisse eingezogen, also Kenia zum Beispiel ist demokratisch, gibt demokratische Wahlen, auch wenn das immer wieder mit ein bisschen Ruckeleien verbunden ist und es da auch immer wieder Opfer gibt, aber im Grunde kommt die Entwicklungshilfe eigentlich denen zugute, die gerade am Drücker sind? Sie hindert die Menschen vor Ort daran, wirklich Eigeninitiative zu entwickeln. Sie hindert die Regierungen daran, wirklich Dinge anzuschieben und zu sagen, so, jetzt machen wir mal, weil ja immer frisches Geld reinkommt und weil die eben sagen, gut, ja, wir machen das, was wir immer machen damit, wir verteilen das so ein bisschen. Kenia zum Beispiel, es gab Zeiten in Kenia, da hatte der Präsident 94 Minister. Das muss man sich mal vorstellen. Jeder einzelne dieser Minister hat irgendwie über den Daumen etwa das Gleiche verdient, was bei uns der Bundeskanzler verdient. Und dazu eine riesen Entourage mit Staatskarossen und Mitarbeitern und so weiter. Und das bezahlen die alles aus der Entwicklungshilfe und sagen, Mensch, uns geht's doch eigentlich gut und machen wir hier mal doch ein bisschen. Das wäre eben der falsche Ansatz, bis hin, dass man einzelne Projekte sich dort anschauen kann, dass dort Straßen gebaut werden, die nach 5 Jahren wieder völlig, also praktisch weg sind, weil sie niemand pflegt, weil niemand die Wartung übernimmt, dass es Straßenbauprojekte gibt, auch abgeschlossene Straßenbauprojekte, die nie stattgefunden haben, einfach nur auf dem Papier, die sind in Landkarten eingezeichnet, aber die Straße gibt's nicht, obwohl die von Entwicklungshilfe bezahlt wurde. Also da sagen eben die Leute, die dort leben vor Ort, das ist der falsche Weg und man müsste eben eher so Hilfe zur Selbsthilfe anbieten den Afrikanern, dass es dort halt mal ein bisschen vorangeht. Weil das ist, um jetzt meinen Monolog zu beenden, das ist eben für mich der ja doch etwas deprimierender Eindruck gewesen, dass sich dort für die Leute sich überhaupt nichts ändert. In 25 Jahren oder so, wie ich dorthin fahre, hat sich da schlicht und ergreifend nichts getan. Es gibt Leuchttürme, so Ruanda sagt man, die sind da sehr, Nigeria sind wir auch ziemlich weit vorn, aber insgesamt ist das Bild schon sehr, sehr traurig.
Das heißt also wirklich so ganz, ganz kleine Organisationen unterstützen, also vor Ort die Bauern oder gibt es da irgendwie eine Idee, wie man das machen könnte?
Ja, wahrscheinlich. Gut, der Einzelne kann da wahrscheinlich gar nicht so viel tun. Ich glaube, dass die Staaten umdenken müssen. Also wenn du sagst jetzt die Bauern zum Beispiel, die haben ja das Problem, dass Afrika, also ich rede jetzt vom gesamten Kontinent Afrika, dass die 80% ihrer Nahrungsmittel einführen müssen, importieren müssen. Dabei hat Afrika eine Unmenge fruchtbarer Böden. Ja, in Kenia Hungersnöte, fast jedes Jahr eine neue Hungersnot. Kenia liegt am Viktoriasee. Der Viktoriasee ist so groß wie Irland. Also da müsste es eigentlich blühende Felder, blühende Landschaften sprichwörtlich geben. Das alles passiert nicht, weil schlicht und ergreifend die Landwirtschaft, die afrikanische Landwirtschaft nicht wettbewerbsfähig ist. Das heißt, wenn jetzt also der Kleinbauer, den ich hier vielleicht unterstützen würde, gern von hier aus, der Kleinbauer, der jetzt in Kenia oder wo auch immer in Afrika Mais anbaut, nehmen wir mal das einfache Beispiel, ja, der baut den an und der hat dann 10 Mitarbeiter oder 20, wie auch immer und macht. Und egal, was der macht, egal wie fleißig der ist, egal wie rational die vorgehen bei ihrer Arbeit, egal wie hoch die Produktivität ist, die kriegen das nicht hin, den Mais, es geht rein rechnerisch nicht, ich greife jetzt meine Summe aus der Luft, weiß nicht, ob die stimmt, die kriegen es nicht hin, diesen Mais für unter $200 pro Tonne zu produzieren. Ja. Und jetzt kommt der Landwirt aus der EU oder aus den USA oder aus Kanada und die werden durchsubventioniert, ja, mit Milliarden Hilfsgeldern von den jeweiligen Regierungen oder aus der EU und so weiter und so fort. Und die schaffen es tatsächlich, die Tonne Mais für 100 US-Dollar nach Afrika zu verkaufen.
Und haben Überproduktion, die sie loswerden müssen, ne?
Und richtig, genau. Und das ist das Problem. Also, und dadurch entwickelt sich eben nicht wirklich eine landwirtschaftliche Struktur auf diesem Kontinent, weil wir damit die Landwirtschaft kaputt machen mit unseren Billigexporten oder eben Billigimporten aus afrikanischer Sicht. Und jetzt könnte man sagen, ja, warum erheben die Afrikaner da nicht einfach riesen Einfuhrzölle drauf? Ja, dann sind die noch mehr abgeschnitten vom Welthandel. Also schon jetzt, der gesamte afrikanische Kontinent hat einen Anteil von weniger als 3%, das muss man sich mal vorstellen, von weniger als 3% am gesamten Welthandel. Und wenn die Afrikaner jetzt noch Bedingungen stellen würden und sagen würden, wir wollen jetzt unsere eigene Landwirtschaft aufbauen für Mais aus Deutschland oder aus der EU oder aus Amerika, Kanada, erheben wir jetzt einen gigantischen Einfuhrzoll, dass es sich eben für den kenianischen Maisbauern lohnen würde, den Mais selber anzubauen. Dann würden wir wiederum Handelsschranken für Exporte aus Afrika einführen. Also ja, das ist tatsächlich so, solche Drohungen gibt es, ich habe das gelesen. Kenia wollte so einen Schritt mal machen tatsächlich, ja, hat gesagt, wir wollen jetzt für bestimmte Produkte höhere Einfuhrzölle, dass wir die Wirtschaft in Kenia stärken. Und da hat zum Beispiel jetzt ein aktuelles Beispiel aus Deutschland, hat Deutschland sofort reagiert und gesagt, wenn ihr das macht, dann erheben wir sofort Einfuhrzölle auf eure Schnittblumen. Kenia ist ein ganz großer Schnittblumenexporteur. Und dann würde es bedeuten, wenn Afrika dort, also Kenia in dem Falle, in diesem Beispiel, seine Interessen durchsetzen würde mit Einfuhrzöllen für bestimmte Produkte aus Deutschland, dann würden wir sagen, okay, dann kriegst du deine Schnittblumen hier in Deutschland, keine Ahnung, nur noch für einen Preis verkauft, für den kein Kunde diese Schnittblumen mehr abnehmen würde.
Ja, das ist
also, was macht Kenia? Kenia kommt Deutschland entgegen, baut es ab und muss sich dann eben diesem Druck aus den reichen Industriestaaten, muss sich diesem Druck beugen. Gibt es noch ein interessantes Beispiel, Kenia baut sehr viel Kaffee an zum Beispiel. Das große Geschäft machst du nicht mit der Kaffeebohne, die kriegst du natürlich auch verkauft. Das große Geschäft machst du, wenn die veredelt ist, wenn du die röstest, ne? Und wenn du daraus eine Marke machst und so weiter und so fort. Und jetzt ist folgendermaßen, wenn Kenia den veredelten Kaffee nach Deutschland einführen würde, müssten die einen horrenden Einfuhrzoll bezahlen. Ja, also das heißt, also der Kaffee, den Kenia dann ausführt, würde hier in Deutschland extrem teuer werden durch den hohen Einfuhrzoll. Wenn Kenia den Kaffee allerdings unverarbeitet, also einfach so als Bohne, also als ungeröstete Bohne, also einfach nur als wie sagt man, als Frucht Rohstoff. Oder so als Rohstoff nach Deutschland exportiert, ist es zollfrei. Also das dürfen sie. Ja, also da sagt Deutschland, okay, wir nehmen den Rohstoff Kaffee, den nehmen wir an, ohne einen Zoll, ohne Zölle darauf zu erheben. Wenn du den aber veredelst, dann musst du Zoll bezahlen, weil die Veredelung schön, das machen die deutschen Unternehmen und die reexportieren diesen Kaffee dann auch wieder und verdienen richtig viel Geld. Also das heißt, wir kriegen den Kaffee aus Kenia, den Rohkaffee, den Rohstoff, veredeln den und verkaufen den für viel Geld, keine Ahnung, nach Skandinavien oder sonst wohin. Anstatt den Afrikanern dieses Geschäft zu lassen. Ja, und das ist natürlich strukturell ein Riesenproblem, nicht gelöst wird. Es zu lösen wäre viel besser, als eben jedes Jahr irgendwie Entwicklungshilfe zu zahlen, die nicht ankommt. Dann gibt es natürlich ein paar interne Probleme in Afrika, so diese Familienclans, ne, wenn du jetzt prinzipiell von der Mentalität her sind die halt so, wenn jetzt eine große Familie, dort ein Sohn hat jetzt die Idee in Mombasa, macht er eine kleine Strandbar auf, sagt toll, das mache ich jetzt, keine Ahnung, funktioniert, Tourismus zieht wieder an und das läuft tatsächlich, der Laden fängt an zu laufen, der Laden fängt an zu funktionieren, der verdient ein bisschen Geld damit, dann kann der dieses Geld nicht, wie das hier in Europa oder fast überall anderswo auf der Welt wäre, nimmt er nicht dieses Geld und sagt so, dann mache ich in 2 Jahren meinen zweiten Laden auf und in 3 Jahren meinen dritten Laden und in 4 Jahren habe ich eine ganze Kette, sondern der nimmt das Geld, was übrig, also die Überschüsse, die der erwirtschaftet, zahlt er seinem Familienclan aus. Ja, und die Familienclans in Afrika, also jedenfalls südlich der Sahara, in Schwarzafrika, die sind riesig. Afrika ist der einzige Kontinent momentan, der noch signifikantes Bevölkerungswachstum hat. Ja, selbst in Ländern wie China und so weiter, Indien, da geht das Bevölkerungswachstum immer mehr zurück. In Afrika ist das nicht so. Ja, man sagt ja, zeige mir, wie groß deine Familie ist, wie viele Kinder du hast und ich sage dir, wie arm du bist. Also in Afrika bekommt südlich der Sahara, also in Schwarzafrika, bekommt jede Frau im Durchschnitt immer noch 5 Kinder. Eher bis 7 Kinder. Ja, und das ist natürlich gigantisch und da kommen wir dann zum nächsten Problem, dass wohl Statistiken jetzt sagen, dass, ja, wenn das nicht besser wird, also so 30-40% dieser Menschen, gerade der jungen Menschen, spielen jetzt tatsächlich mit dem Gedanken, ihr Land zu verlassen und würden gerne emigrieren. Ja, und so weiter und so weiter und so weiter. Den Rest denken wir uns jetzt alle.
Mhm. Sollte das nicht ein positiver Podcast
sein? Ja, ja, ganz toll.
Ich bin jetzt schon wieder so voll im Problemstrudel.
Nein, das, um Gottes Willen, nein, deswegen eher Hilfe zur Selbsthilfe. Ja, also man könnte zum Beispiel, ich weiß, ich habe drüber nachgedacht, Entschuldigung, ich will ja jetzt nicht so rummonologisieren und das monothematisch gestalten, aber wenn du zum Beispiel im Unternehmen das Kühlschränke baut in Deutschland, der baut ja Kühlschränke Grundig, AEG, weiß nicht, oder Siemens, keine Ahnung, eine Kühlschrankfirma, ja, oder die Christine oder Michael Klein Kühlschränke. GmbH. Ja, wenn du dem Michael Klein sagen würdest, Michael Klein, hier hast du 20 Millionen Euro, geh damit nach Afrika, geh damit nach Kenia oder wir unter bestimmten Auflagen und mach dort ein Kühlschrankwerk auf. Ja, stell dort Leute ein, schule diese Leute, lerne diese Leute an. Bildung ist dort ein ganz großes Thema. Da sind die Regierungen wirklich fast alle bemüht, ihre Leute da auf den aktuellen Stand, auf ein gutes Bildungsniveau zu bringen. Und Michael Klein sagt, ja, wenn ich die 30 Millionen vom deutschen Staat kriege, die der deutsche Staat ansonsten für eine Straße bezahlen würde, die nie gebaut wird, ja, weil es irgendwo versickert, weil dieser ganze Kontinent so korrupt ist, dass die Entwicklungshilfe zu großen Teilen einfach versickert. Aber mit diesen 30 Millionen würde sich Michael Klein, der dann nach Afrika geht oder einen Geschäftsführer dorthin schickt und das machen lässt, der würde sich ja richtig Mühe geben, dass sich sein Geld amortisiert, beziehungsweise dass er dieses Geld vermehrt, dass er vielleicht dann irgendwann den gesamten afrikanischen Kontinent mit Kühlschränken, mit billigen Kühlschränken, mit billigen guten Kühlschränken versorgen könnte. Das wäre ja ein Anreiz, dass sich was ändert. Also das wäre jetzt vielleicht so, ne, dass man das unternehmerisch irgendwie versucht zu steuern und sagt, hier, komm, wäre eine Idee, das müsste man natürlich dort mit den Regierungen auch abstimmen und dann, ne, gekoppelt an Arbeitsplätze, an Innovationen, innovative Branchen etc., dann wäre das Geld viel besser angelegt, als wenn es eben irgendwo versickert.
Aber meinst du nicht, wenn es jetzt wirklich so einfach wäre,
weiß ich nicht,
dass da vielleicht auch schon mal jemand drauf gekommen ist?
Ich bin kein Experte. Ich kann nur so mal, weil die noch so frisch sind, die Eindrücke, wollte ich es jetzt einfach mal so schildern. Ja. Also, aber ansonsten, ja, eine Reise wert und ich kann wirklich nur die Werbetrommel rühren. Kenia, gerade wenn man dort so in der Savanne unterwegs ist und Tiere gucken, so in der Masai Mara, Serengeti, dort an der Grenze zu Tansania. Das ist schon großartig. Das ist ein Spektakel. Ja, toll. Empfehlung. Fahrt hin. Hilft in jedem Fall. Jeder Tourist, der dort kommt, der bringt der Wiesen ins Land und freut die Menschen dort sehr.
Hm. So. Micha, du so?
Ich war hier. Ich habe leider nichts anderes gesehen als meine Umgebung, die direkte beim Spazierengehen. Mehr nicht.
Ja, ich auch.
Du warst doch an der Ostsee, zumindest im Schneesturm.
Ach, jetzt am Wochenende, ja. Das war wirklich krass. Ich meine, du hast ja also heute Morgen im Radio hast du ja erzählt, das war alles so von den Windstärken her und so. War das gar nicht so, aber gefühlt war das wirklich richtig Schneesturm und ich habe auch noch nie so, also ich war in Warnemünde, da war überhaupt kein Strand mehr. Da war überall Meer, habe ich so noch nie gesehen und da steht ja an der Mole, kannst du vorne so vorlaufen zu diesem grünen Leuchtturm, wo du normalerweise richtig vorlaufen kannst und drumherum laufen kannst. Das war am Samstag nicht möglich, weil da Riesenwellen waren, weil da alles überflutet war. Also ich habe Warnemünde so noch nie erlebt und das war wirklich ein Spektakel. Und Sonntag früh dann aufgestanden, plups, blitzeblauer Himmel und also zwar knackig kalt, aber alles ganz ruhig, das Wetter.
Ja, da ist bei der Ostsee immer, da kommt es immer sehr darauf an, aus welcher Richtung der Wind kommt, ne? Weil das ja so eine kleine Badewanne ist. Und wenn der Wind dann aus dem Norden, Nordosten kommt und das Wasser richtig dagegen drückt, dann wird es plötzlich viel. Umgekehrt übrigens gerade, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, im Mittelmeer ist der Wasserstand so niedrig wie seltenst zuvor, teilweise 20 Zentimeter niedriger. Und das Mittelmeer hat ja relativ wenig Gezeitengang, weil das ja auch so eine abgeschlossene Badewanne ist. Aber da gab es jetzt wochenlang Hochdruckgebiete über dem Mittelmeer. Und dann ist natürlich Hochdruckgebiet, heißt ja schwere Luft. Die lagert auf dem Wasser drauf und drückt das Ganze bei Gibraltar durch die Meerenge raus. Dann kam noch die Windrichtung dazu, das Ganze von Osten her, sodass das Wasser auch noch rausgetrieben wurde. Und deswegen hat das Mittelmeer im Moment wirklich einen Tiefstand.
Ei,
irre, ne? Verrückte Welt.
Das Wasser, das war alles in der Ostsee.
Ja, wahrscheinlich. Und hat den Riesenbogen gemacht.
Und weil du gerade Badewanne sagst, ich muss da was mit euch besprechen. Ich war ja...
Du warst also, in der Badewanne?
Das ist wieder mit den Eisbären zu tun. Aber das ist ja,
nee, es hatte nichts mit den Eisbären zu tun. Und zwar, ich war ja mit der Mama an der Ostsee. Das war ihr Weihnachtsgeschenk. Und wir waren im Neptun, weil sich die Mama das so gewünscht hat, weil sie früher halt immer mit dem Papa da war. Also dieses große Kloppe-Hotel da in Warnemünde. Hulle teuer, aber wenn man es ganz zeitig bucht, und ich habe es ganz zeitig gebucht, geht's halbwegs, aber es ist immer noch hulle teuer. Auf alle Fälle haben die Zimmer dort relativ neu gemacht, also die Badezimmer. Und die hatten im Badezimmer ein Guckloch. Also wie so ein Bullauge, wie so ein Schiffsbullauge. Ja. Ins Badezimmer rein. Also du konntest quasi aus dem Zimmer, also du kannst, wenn du, also ich denke, angedacht war es so, dass wenn du unter der Dusche stehst, dass du das Meer sehen kannst. Ja. Weil in Neptun haben ja alle Zimmer Meerblick. Mhm. Das ist ja schön angedacht. Das Problem ist, dass du auch aus dem Zimmer quasi in das Bad reingucken kannst. Und es war nicht möglich, also ich war ja nur mit der Mama zusammen in einem Zimmer, es war nicht möglich, dieses Bullauge irgendwie zuzuhängen. Du konntest kein Handtuch reinstopfen, weil das wirklich alles, also die Wand, du hättest was davor kleben können, aber das hast du natürlich nicht zur Hand. Wer bitte erklärt mir das? Wer bitte, oder bin ich da nur so empfindlich? Wer braucht ein Guckloch im Badezimmer? Wer möchte da reinschauen?
Kann ich das
warum?
Sagen? Sigmund Freud. Der hat sich gedacht, dass es ganz wichtig ist, dass die Kinder ihre nackten Eltern mal zu Gesicht bekommen und umgekehrt. Ja, und deswegen, weil das viel traumatische Aufarbeitung dann nach sich zieht.
Du meinst so? Ja. Also ich dachte immer, wieso gibt es da nicht eine Jalousie oder so? Also ich meine, klar, guckt man da jetzt nicht mit Absicht rein. Ist das, weil da ja meistens eher ältere oder viele ältere Menschen sind, das für Notfall,
vielleicht
dass man
rein.
Aber warum? Warum aber kann man
doch,
nicht das zumachen? Warum
du bist doch
bitte?
Du bist doch eine Frau, ihr rasiert euch doch nur nahezu jeden Tag. Also jetzt nicht obenrum, so, also so, nein, ich meine,
da möchte
Beinen.
Ich auch nicht bei beobachtet
doch,
werden.
Aber da hast du doch Rasierschaum. Kann man da nicht den Rasierschaum in das
Bullauge? Nein, es ging nicht. Das war wirklich so mit der Wand abgeschlossen,
so, bündig. Okay. Ja,
du konntest nichts davor machen. Ich dachte, da stopfst du irgendwie ein Handtuch rein. Ah. Dann dachte ich so mit Tesafilm, aber das hält natürlich. Also ich bin bestimmt wie ein Freak, habe ich mich eine Stunde lang mit diesem dämlichen Bullauge da ins Bad beschäftigt, weil ich immer, also ich bin da vielleicht ein bisschen sensibel. Ich schließe ja auch meine Badtür ab, selbst wenn ich alleine zu Hause bin. Ich kann das einfach nicht leiden. Ich möchte im Bad alleine sein. Okay. Das fand ich komisch. Micha, was sagst du denn dazu? Braucht es ein Guckloch im Badezimmer?
Nein, braucht es nicht. Wir hatten auch mal ein Hotelzimmer, das war in Österreich. Da war so eine große Glaswand mit so Nymphenbildern drauf, so richtig mit Swarovski-Stein und so weiter. Das war also sicherlich teuer, aber geschmacklich jetzt auch nicht meins. Und da konntest du auch so, also deinem Zimmer Nachbarn, so nicht Nachbarn, sondern dem, mit dem Partner? Du verreist bist, konntest du deinem Partner wirklich alles beim Duschen nachgucken, ob der auch wirklich unter den Armen schön wäscht und so weiter. Finde ich auch seltsam. Aber das absolute Horrorhotel für dich, ich weiß gar nicht, ob ich nur mal Fotos von gesehen habe oder ob wir, nee, da selbst waren wir da nicht drin. Freunde waren da drin. Da war die Toilette so mitten im Raum. Und das war jetzt nicht irgendwie Altstadt von Athen oder sowas, sondern das war ein modernes Hotel. Die haben sich das so gedacht, die wollten das so haben.
Micha, das war doch deine Zeit in der Justizvollzugsanstalt,
oder? Nee, das war ein durchaus teureres Zimmer. Nee, aber wirklich, dann sitzt du da morgens früh praktisch neben dem Bett und machst alles das, was der andere dann auch mitriechen kann.
Also für das Hotel in Warnemünde, für das Neptun, habe ich jetzt spontan eine Erklärung. Und zwar, das wurde ja in den 70er, das war so ein Prestigeobjekt der DDR.
Das war früher nicht. Nee, das ist neu. Diese Gucklöcher sind neu.
Ach so, naja, aber vielleicht sind die ja trotzdem, weil in den 70er, das haben wohl die Schweden gebaut, für Westgeld damals, für Devisen. Und das war ein ganz großes Projekt und waren ganz stolz drauf. Und die Schweden sind ja Skandinavier. Und wenn man jetzt die skandinavische Linie ganz weit hoch in den Norden verlängert, haben die vielleicht, das wäre jetzt meine Erklärung gewesen, dass sie dachten, wenn du jetzt oben am Nordpolarkreis zum Beispiel in einem Bad bist und das hat kein Bullauge und der Eisbär kommt, dann siehst du den ja nicht.
Dann kannst du nicht schnell noch die Toilettentür abschließen, weil wenn du ihn nicht
Also vielleicht haben die Bullaugen deswegen, das wäre jetzt meine Erklärung gewesen, wegen der hungrigen Eisbären, dass sie damals schon wussten, der Klimawandel kommt irgendwann und die Eisbären gehen jetzt langsam auch auf Menschen und auf
Eisbär-Guckloch.
Das ist ein Sicherheitsloch.
Ja, aber eine Mentalitätslinie verlängert sozusagen. Also wenn man jetzt hier bei den seefahrenden Völkern ist, so Hansestadt oben an der Küste, gucken wir nach in die Niederlande rein zum Beispiel. Da, apropos reingucken, da ist es ja so, die haben ja keine Gardinen. Das heißt, du läufst durch die Stadt und kannst in jedes Wohnzimmer direkt so reingucken. Das macht der Niederländer aber nicht, weil das tut man einfach nicht. Deswegen brauchen die auch keine Gardinen. Vielleicht ist das so in Warnemünde, dass man auch einfach nicht guckt.
Haben wir eine ewige Diskussion geführt, Christine, als wir noch verheiratet waren, Christine und ich. Christine ist ja auch so ein Gardinenablehner. Ja, und ich habe immer gesagt, wir brauchen Gardinen. Also ich wollte jetzt natürlich nicht die spießige Gardine, ich habe so gesagt, irgendwie so ein bisschen, ein paar Schals vielleicht, so ein bisschen wohnlich, so ein bisschen was Geschwungenes. Mhm. Und Christine hat immer gesagt, hau ab. Vielleicht war das der Grund unserer Trennung, dass ich mich einfach nie
ohne Gardine
nackt und beobachtet.
Ja, im Wohnzimmer ist mir das wurscht. Ich meine, ich mache ja nichts, was man nicht sehen kann. Und ich finde es auch unter der Dusche per se jetzt nicht schlimm. Das kann ja auch. Aber stell dir vor, du bist da mit Schatzi irgendwie so ein bisschen hübsch und neu und dann guckst du durch Zufall doch mal rein und dann sitzt er da auf dem Klo. Das möchte man einfach nicht sehen.
Ja, aber dann nimmt doch getrennte Zimmer, Mensch, wenn es neu ist. Dann reist man doch noch nicht direkt zusammen, oder?
Ja, aber wenn es dann, also ich meine, ich möchte es auch nach einem Jahr nicht sehen, ich möchte es auch nach 2 Jahren nicht sehen. Ich finde, jeder Mensch sollte so seine Geheimnisse haben. Deshalb, also dieses Guckloch hat sich mir nicht erschlossen.
Also im Badezimmer möchte ich jetzt auch nicht, dass da jemand so reinguckt. Du möchtest ja auch mal vielleicht, weiß ich nicht, in der Nase popeln oder keine Ahnung was machen, in den Ohren.
Bist du auch ein Zuschließer?
Nee, zuschließen nicht, das musste mir meiner allerdings abgewöhnen. Ich habe das früher auch gerne getan. Also diese absolute Ruhe, also da das habe ich auch sehr gerne gehabt und dass da nicht per Zufall irgendjemand reinkommen kann, obwohl ich mein Gott, was machst du im Badezimmer? Nichts Großartiges, Überraschendes, aber das da wurde mir dann auch klar mitgeteilt, da sagt er mir auch, nee, finde ich komisch, warum schließt du hier ab? Also ist so doof. Man kann sich doch hier, ne?
Ja. Jetzt habt ihr es geschafft.
Was denn? Bist du ein Zuschließer?
Nee, ich bin Zuschließer. Ich bin ein grundsätzlicher Zuschließer. Ich muss jetzt mal schnell Pipi. Sie hat es geschafft.
Ja, aber so viel darüber jetzt, geredet. Das ist irre, oder? Was wirklich? Nein,
komm. Ja, das ist suggestiv. Ich muss mal, macht mal schnell noch Bad. Ja?
Wir reden weiter über das.
Bad.
Der geht jetzt wirklich pinkeln. Ich kriege da wirklich Beklemmung. Also wenn ich meine Klotür nicht zuschließe, also ich mache ja auch nichts, aber ich finde das total seltsam. Ich muss da aber lernen. Ich glaube, das ist auch so ein Kinderproblem, klingt jetzt blöd, aber sobald du Kinder hast, schließt du ja die Badtür nicht mehr zu. Ne? Und Hasi hat ja Kinder und als ich so die ersten paar Male dort war, der wusste gar nicht, wo der Badschlüssel ist, weil sie den halt versteckt hatten, logischerweise, weil wenn Kinder sich im Bad einschließen, ist das ja gefährlich. Ich hatte da am Anfang, ich habe teilweise an der Tankstelle, bevor der da wohnt, bin ich an der Tankstelle nochmal zum Pipi gefahren, dass ich nicht in die Verlegenheit kam, dort Pipi zu müssen, weil ich mich nicht getraut habe, dort auf das Klo zu gehen, weil ich immer dachte, du kannst da nicht abschließen.
Oh, weil, aber das ist bei Freunden von uns auch so gewesen, als die Kinder kleiner waren, da gab es dann auch keinen Schlüssel an der Tür und da gab es dann so ein Filzdings, das man dann vor die Tür machen konnte, um zu zeigen, hier ist besetzt oder ist gerade offen oder frei und so. Und das ist immer so ein völlig komisches, ungewohntes Gefühl. Liebe Grüße an Sven und Ilka an dieser Stelle. Aber ich habe, jetzt kann ich es ja sagen, ich habe also, wie lange hat es gedauert, bis die Kleinste so groß war, dass man wieder einen Schlüssel bekommen hat? Wahrscheinlich 14 Jahre, 15 Jahre lang. Habe ich wirklich immer so ein bisschen den Fuß vor der Tür gehabt. Ich bin Gott sei Dank, bei dieser Toilette war es so, dass man dran kam und immer den Fuß noch so ein bisschen dran stellen konnte, weil ich dachte, nee, ich habe keine Lust, dass da jetzt irgendjemand reinkommt.
Ich weiß genau, was du meinst. Und als Mädchen ist das auch echt schwierig, einen Fuß so vorzustricken, weil
wieso?
Zu auf dem Klo, weil du sitzt ja auf dem Klo.
Ja, als Mann musst du da auch sitzen, weil du kannst nicht... Ja gut, im Stehen dann den Fuß nach hinten strecken ist auch schwierig.
Im Stehen kannst du leichter mal das Bein noch ein bisschen hinterstellen.
Ich bin wieder da.
Ist der schon wieder ungewaschen da?
Ich hatte zugeschlossen, ja.
Gut, sehr schön.
Okay. Ach, der Weg ist jetzt ein bisschen weiter, weil bei uns in der Redaktion werden die Klos gerade umgebaut. Deswegen muss man immer Richtung Geschäftsführung. Erstmal wieder außer Atem kommen. So, was haben wir denn eigentlich noch in dieser Woche?
Außer
Klotüren. Natürlich ein Jahr Krieg. Ja. Ein Jahr Ukraine-Krieg. Ich weiß, wir wollten uns eigentlich im Wesentlichen an gute Nachrichten halten heute, aber ja, so richtig kommt da nichts in eine entspannte Situation rein, oder? Nee,
keine Veränderung, nicht wirklich, nee. Leider nein.
Und es gab ja Riesendemos am Freitag, glaube ich, in Berlin und ich wollte an die Ostsee fahren, super. Zwei Vollsperrungen, zweimal schön vom Stadtautobahnring runter und hat mich 2,5 Stunden gekostet.
Das ist überhaupt, dass ich diese Demo, weil du Demo sagst, das war ja diese Geschichte mit der Sarah Wagenknecht und der Alice Schwarzer, die dort aufgerufen hatten, Friedensdemo oder für den Frieden. Und das finde ich so frappierend, dass sich diese Meinungsfronten jetzt auch mal mehr verhärten. Also nicht nur die Fronten dort vor Ort im Krieg, sondern die Meinungsfronten auch. Also die einen sagen wirklich, keine Ahnung, die Außenpolitik des Westens ist schuld und NATO-Osterweiterung und dem Putin blieb ja gar nichts anderes übrig. Die anderen sagen, Putin ist total durchgeknallt, der will die Sowjetunion wieder haben und dazwischen geht irgendwie nichts mehr. Ne? Also das finde ich so ein bisschen schade. Ja, also dass man eben nicht dazu kommt zu sagen, wir sehen das jetzt nicht schwarz und nicht weiß, nicht entweder oder, sondern dass man versucht da vielleicht zu sagen, vielleicht ist ja an beiden Geschichten ein bisschen was dran und dann würde man sich vielleicht auch in diesem Konflikt oder in diesem Krieg, Entschuldigung, viel eher annähern. Das ist, glaube ich, ich habe das gelesen in meinem Buch, das ich ja schon mal beworben habe, Der schwarze Schwan. Das ist so die Neigung, dass man Bestätigungsfehler macht als Mensch. Ja, das heißt also, ich habe jetzt eine Überzeugung, ich habe eine Geschichte, eine Wahrheit für mich festgelegt irgendwie, ja, und wenn man das getan hat, sucht man intuitiv nach Indizien, die diese Überzeugung bestätigen. Das ist wohl evolutionsbiologisch so angelegt, ja, sagen Verhaltensforscher. Also wenn wir vor 50.000 Jahren zum Beispiel einem Säbelzahntiger begegnet sind, ja, dann ging es da um Leben und Tod. Da hat man keine Zeit abzuwägen, ob der vielleicht doch gar nicht so gefährlich ist, ja, weil ein Mensch gar nicht auf seinem Speiseplan steht. Aber diese Abwägung hätte unter Umständen das Leben gekostet. Deswegen haben wir intuitiv alles, was mit Säbelzahntiger zusammenhängt, böse, gefährlich, will mich fressen. Ja, und deswegen gucken wir da wirklich immer auf Indizien, egal was uns da unterkommt zum Thema Säbelzahntiger oder kam. Wir haben immer irgendwie versucht, unsere Wahrheit, unsere Einschätzung zu bestätigen. Kommen damit aber eben tatsächlich auch in die Situation, Bestätigungsfehler zu machen. Ja, das finde ich total spannend. Und das hängt auch damit zusammen, dass wir zum Beispiel auch das Bedürfnis nach einfachen Geschichten haben. Ja, einfache, klar strukturierte Geschichten, kurze Erzählungen. Also wenn Putin zum Beispiel sagt, der Westen will Russland ausradieren, dann verfängt das bei seinem Volk. Dann ist das eine klare, einfache Botschaft und dann sagen die Russen, ja, stimmt, ja, die wollen uns ausradieren. Die wollen Russland um die Existenz bringen. Wenn Scholz sagt, dass wir jetzt keinesfalls im Friedensplan zustimmen dürfen, weil Russland dann ganz Europa überfallen würde, dann ist das auch so eine verkürzte Geschichte. Ja, beide Thesen sind überhaupt nicht beweisbar, aber es sind Erklärungen, einfache Erklärungen, wo die Leute sagen, ja, okay, das ist für mich nachvollziehbar und damit kann ich leben. Ja, das ist eben schade, dass sich auf diese Art und Weise die Fronten so verhärten. Dass man eben nicht sagt, okay, ich gucke jetzt mal beide Seiten an und komme da vielleicht zu einem etwas objektiveren Bild. Aber was war es oder nicht?
Ja,
wer weiß es. Was war es, ist natürlich, dass das eine Riesenbarbarei ist, die da begonnen wurde von Putin vor einem Jahr. Dass es durch nichts und mit nichts in der Welt zu entschuldigen ist. Aber trotzdem muss man eben vielleicht, nein, muss man nicht, aber trotzdem sollte man vielleicht doch mal beide Seiten betrachten.
Vielleicht ist immer das Problem, dass man ja zu einer Entscheidung kommen muss. Also man muss sich ja irgendwie verhalten.
Ja.
Selbst nichts tun ist ja ein sich verhalten. Und dass dann, wenn man zu dieser Entscheidung kommt, wir machen jetzt das oder das, dadurch schließt sich das andere aus, dann muss man ja diese Entscheidung für sich auch rechtfertigen oder überprüfen und anschließend wieder zu einer anderen Entscheidung kommen. Das ist vielleicht das, was bei uns im Menschen dann so, ja, so schwierig ist. Ne?
Das fällt uns eben schwer, genau. Es gibt so praktisch zwei Denkvarianten, also es gibt so eine Denkvariante 1, das ist die, die uns zuallererst einfällt, intuitiv oder instinktiv, ja, also keine Ahnung, du bist irgendwo, du siehst einen Schatten und springst intuitiv erstmal zur Seite, weil du denkst, huh, das ist der Säbelzahntiger, ja, und das ist so intuitives Denken. Und die zweite Art zu denken ist, ja, Moment, es gibt doch gar keine Säbelzahntiger mehr und selbst wenn, würdet ihr mir wirklich was tun wollen, ich stehe doch gar nicht auf seinem Speisezettel, da gibt es Statistiken und die sagen das und das und das und das. Das ist die zweite Art zu denken, die ist natürlich viel aufwendiger, die dauert länger, die ist intensiver, die ist unbequemer und deswegen lehnen wir das intuitiv ab. Also nein, wir lehnen es nicht intuitiv ab, aber wir tun uns intuitiv ein bisschen schwerer mit dieser zweiten Denkvariante, ja, das Ausführliche, das Für und das Wider, Indizien, die dafür sprechen, dagegen sprechen, abzuwägen und neigen eher zu Denkvariante 1, eher so dieses intuitive Denken, dieses spontane Denken. Ja, und das ist jetzt so Medienkritiker zum Beispiel, die erklären damit auch so ein Stück weit den, naja, streckenweise doch recht einseitigen Journalismus beziehungsweise die einseitige Berichterstattung. Das ist gar nicht so sehr, dass die Damen und Herren da wirklich überzeugt davon sind, dass es nur diese eine Wahrheit gibt, sondern es ist eben diese eine Denkvariante. Es muss schnell gehen, ja, zack, zack, jeden Tag. Was heißt jeden Tag? Jede Stunde, alle 5 Minuten müssen neue Nachrichten produziert werden. Das muss rausgeschossen werden. Die haben also gar keine Zeit mehr wirklich abzuwägen, wirklich zu gucken, wie sieht's auf der einen Seite aus? Wie sieht's auf der anderen Seite aus? Kann ich da abwägen? Ich muss hier nochmal recherchieren, da nochmal nachgucken, sondern nee, die knallen dann eben raus. Denkweise 1, ne, so intuitiv, jawohl, das ist jetzt so und so. Also schreibe ich das, was alle schreiben.
Ja, weiß ich nicht. Also das würde ich jetzt den Journalistenkollegen dann noch nicht mal so unterstellen, weil es gibt ja schon verschiedenste Varianten oder es gibt auch zum Beispiel dann Faktenchecker, die alles noch mal ein bisschen genauer durchleuchten und dann kann man auch teilweise schon nachvollziehen, warum diejenigen, die zum Beispiel regelmäßig aus einem Land berichten, dann zu einer bestimmten Haltung kommen, in der sie dann berichten. Ne? Also das ist, wie du jetzt sagen würdest, immer in eine Denkweise oder eine Richtung gehen würde, aber wenn man dann eben sich genauer damit beschäftigt, dann kommt auch oftmals da vieles bei raus, was natürlich in der ganzen Masse gar nicht transportiert werden kann, aber wo die dann sagen, ja, aber das sind die und die Geschichten, die wir erlebt haben oder die wir mitbekommen und dann erklärt sich dann vielleicht so. Aber übrigens.
Gebe ich absolut recht, ja, hast du recht, ja.
Aber übrigens, da sind wir, also es könnte alles noch viel, wir wollen es ja positiv sehen, es könnte noch viel schlimmer sein, weil ich habe jetzt letztens mal gelesen, dass einer der Gründe sein soll, warum der Homo sapiens, also wir, sich gegen den Neandertaler durchgesetzt hat. Die war ja relativ auf Augenhöhe zeitlang in der Entwicklung. Ist ja alles sehr parallel gelaufen und der Homo sapiens und der Neandertaler haben auch teilweise gemeinsam gelebt und sich ja auch miteinander verbrüdert, verschwägert und auch Kinder gezeugt. Aber dass zum Beispiel der Homo sapiens, also wir, besser geeignet war, soziale Bindungen aufzubauen, beziehungsweise sozial was zu organisieren und komplexer was auszuführen und zu planen. Und der Homo sapiens hat im Prinzip genau das gleich große Gehirn wie der Neandertaler. Also eigentlich von der Grundvoraussetzung wäre alles ähnlich, aber das ist eine Komponente, die wohl unterschiedlich war. Woher die das immer wissen, weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Aber dass deshalb vermutet man, der Homo sapiens sich durchgesetzt hat. Also hätte der Neandertaler sich durchgesetzt, wäre es wahrscheinlich alles noch schlimmer.
Ja, gut. Aber dann hättest du dich heute noch wohler gefühlt, weil das ist ja deine Heimat. Also nochmal, so. weil der Homo sapiens einfach besser, der bessere Planer war, ja?
Der bessere Planer, beziehungsweise der besser auch zum Beispiel jetzt mit seinen Artgenossen zum Beispiel ein Sozialleben organisieren konnte oder aufteilen konnte, du gehst auf die Jagd oder wir verteidigen uns gegenseitig, wir bilden zusammen einen Familienclan, wir leben zusammen und auch Konflikte zum Beispiel besser oder anders lösen konnte als der Neandertaler. Das hat wohl alles, sagen die Forscher, dazu geführt, dass der sich durchgesetzt hat.
Glaubt man gar nicht, ja?
Spannend, oder? Ja, Mensch, wenn man sich überlegt,
wie
schlimm waren dann erst die anderen?
Ja. Aber vielleicht ist das ja auch gerade das Problem, dass wir uns so gerne, dass das auch ein Grund ist, weshalb wir uns so gerne an Schwärmen orientieren. Ja, dass wir sagen, okay, es gibt jetzt den Schwarm, der sagt, Putin ist durchgeknallt und Putin will die ganze Welt erobern und Putin ist der neue Hitler. Das ist so ein Schwarm und da fühle ich mich in diesem Schwarm halt wohl und treibe das mit. Und der andere Schwarm sagt, nee, das ist ja gar nicht so, weil eigentlich ist er in die Ecke getrieben worden, in die Enge getrieben worden und dränge nie eine Weltmacht in die Enge. Das hat schon Kennedy gesagt, dann wird das fürchterliche Folgen haben und so weiter und so fort. Das ist der andere Schwarm und deswegen ist es vielleicht auch so schwer, dass man diese beiden Strömungen dann so für sich im Kopf zusammenbringt und sagt, naja, guck ich mal, könnte ja eine Erklärung dafür sein.
Vielleicht, weil der Homo sapiens ein soziales Wesen ist und zu einem Schwarm gehören möchte.
Dass er sich einfach in diesem Schwarm, in dieser Gruppe wohl, am wohlsten fühlt und dann sich so mittreiben lässt und gar keinen Grund hat, den Schwarm, die Gruppe zu ändern, zu wechseln.
Vielleicht aber auch deshalb dann die Gruppe wählt, weil er sich in der anderen Gruppe nicht wohlfühlt und dann vielleicht auch diese Meinung dann so mit übernimmt. Kann ja auch sein. Ne?
Mhm, ja.
Spannend.
Ja, absolut. Und ja, wir können nur hoffen, dass das nun hoffentlich bald irgendwie zu Ende geht.
Ja.
Aber es sieht im Moment überhaupt nicht danach aus, im Gegenteil.
Nee, null. Ja. Also. Ja. Apropos zu Ende gehen, wir sind schon wieder relativ lang heute, denke ich gerade, ne?
Ach so, ja, wir kommen jetzt noch zu einer Frage von Christine.
Ja, vorbereitet.
Vorbereitet und bin mal gespannt. Die entscheidet ja darüber, wer den gespielten Witz heute erzählen muss.
Mhm. Muss, da sind wir schon, ne?
Muss.
Oder darf.
Ja.
Was und zwar geht es um den Eisbären.
Der Eisbär.
Ja. Ist ja das Motto heute.
Ich möchte kein Eisbär sein.
Wir wollen ja
auch. Wisst ihr eigentlich, dass die besser riechen als Hunde?
Ach, ernsthaft? Das hätte ich nicht gedacht.
Die riechen besser als Hunde. Ja. Die können durch den Eispanzer durch, riechen die Robbe. Das heißt also, die müssen noch nicht mal im offenen Wasser stehen, um die Robbe dann zu sehen und zu sagen, Robbe, und die springen jetzt rein. Die riechen die durchs Eis durch.
Da kommen Duftmoleküle durch das Eis durch?
Ja. Ach. Also, ja, vielleicht, keine Ahnung, also so habe ich es in der Beschreibung gesehen. Also, Gottes Willen, jetzt gefährliches Halbwissen. Ich habe es natürlich nicht überprüft und ich habe die Quelle jetzt nicht wirklich fragen können, also den Eisbären, obwohl ich das gerne mal machen würde. Ich wäre gerne mal da oben, ich würde gerne mal. Also die Arktis steht bei mir auf dem Zettel. Man sagt ja, in 10 Jahren wäre das Packeis so weit zurückgegangen. Also das sind jetzt so die, sagen wir mal, pessimistischsten Modelle. Die sagen, in 10 Jahren ist das Packeis so weit zurückgegangen, dass es den Eisbären dann gar nicht mehr geben kann, weil der sich so schnell nicht umstellen kann. Nahrungstechnisch. Ja. Und dass er dann vielleicht ausgestorben ist. Im Moment gibt es noch so um die 26.000 Eisbären etwa, dort in der Nordpolregion. Woanders gibt es die ja nicht. Und würde ich gerne mal hochfahren. Spitzbergen, so im Sommer, oder Alaska, Kanada, würde ich gerne mal machen.
Vielleicht hast du es ja auch falsch gelesen. Also der Eisbär riecht besser als der Hund. Also wir wissen alle, wie Hunde riechen, wenn sie nass sind. Vielleicht ist der Eisbär einfach, hat ein netteres Parfum. dass der Eisbär einfach besser riecht.
Ja. Warte mal, die Robben unter dem Eis, nein, sie spüren die unter dem Eis auf, tatsächlich. Die kommen also wirklich unter dem Eis und sind 40 Kilometer schnell, Stundenkilometer schnell, wenn sie rennen und sind auch super Schwimmer. Aber sie schaffen es natürlich nicht die lange Strecke, wenn das komplette Packeis weg ist und die Robbe 5 Kilometer vor dem Land, vor der Küste, wenn sich die Robbe dort aufhält, diese 5 Kilometer schaffen sie dann eben nicht. Also weiß nicht, ob der vielleicht schafft er die, aber dann wieder zurück und so weiter. Also das würde ein Eisbär nicht hinkriegen. Also wir brauchen das Packeis, wichtig.
Ja.
So. Okay. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, also eine Eisbärfrage.
Eine Eisbärfrage, ja. Genau. Wenn so ein kleines Eisbärchen auf die Welt kommt, dann ist es blind und taub.
Ja.
Etwa Kaninchen groß. Oh Gott. Entwickelt sich dann aber ganz schnell und es sind ja zauberhaft süß. Ne? Die sind so ganz flüchig und so klein Eisbärchen.
Wie hieß der im Berliner Zoo?
Knut.
Knut, Eisbär Knut.
Das genau, die Handaufzucht.
Ja, richtig.
Etwa 2 Junge pro Wurf. Wenn so eine Eisbärmama Babys kriegt, die werden auch ganz lange gesäugt, mindestens ein Jahr, teilweise sogar 2,5 Jahre lang. Allerdings auch eine ganz hohe Sterblichkeit, also nur die Hälfte aller Eisbärenbabys schaffen es auch, wirklich große Eisbären zu werden. Die Frage ist, wie lange ist denn die Tragzeit beim Eisbären?
Oh.
Sind das etwa 8 Monate? Sind das etwa 14 Monate? Oder sind das etwa 22 Monate? Hm.
Ich liege ja immer falsch, deswegen sage ich mal 14.
14. Also ich war ja gerade in Ostafrika.
Elefanten sind lange, ne?
Ja. Elefanten zum Beispiel knapp 2 Jahre Tragzeit.
Ja.
Die sind ja nur ein bisschen größer als Eisbären.
Kommen ja auch, ich glaube 100 Kilo hat so ein Elefantenkalb ungefähr, wenn es auf die Welt kommt.
Also ein bisschen größer als...
Ach stimmt, du sagst ja Kaninchen groß. Ja. Das ist ja
etwa Kaninchen groß ist
das. Etwa Kaninchen groß, ja.
Aber für so ein kleines Ding brauchen die doch nicht 14 Monate, oder?
Weiß es nicht genau. Vielleicht 8 Monate. Oh, Michael, ich sag dir, es war streckenweise so heiß dort. Da möchtest du kein Eisbär sein.
Nee, möchtest du nicht.
In Ostafrika.
War das jetzt unser Titel eigentlich? Ich möchte ein Eisbär sein? Ist das so?
Kein.
Ich möchte kein Eisbär sein. Okay.
Wir ja aus.
Gut, ja.
Gut, also ich hatte mich noch nicht festgelegt. Also nochmal, 22 Monate war das dritte, 14 Monate?
22, 14 Monate oder 8 Monate?
Also 22 erscheint mir ehrlich gesagt zu viel. Dann würde ich mal die 8 Monate nehmen. Ja. Michael sagt 14?
Ja, ich habe mich ja festgelegt. Bei längerem Nachdenken bin ich mir jetzt auch nicht so sicher. Aber okay, du nimmst die 8, ich nehme die 14.
Ja.
Also ein Eisbärjunges, was etwa kaninchengroß auf die Welt kommt, Tragzeit etwa 8 Monate.
Ja! Ich liege aber wirklich jedes Mal immer daneben, ne? Das ist Wahnsinn. Aber habe ich nicht noch einen Witz gut bei dir?
Habe ich den nicht das letzte Mal schon gebracht?
Ach, schade.
Was schade. Also ich habe noch einen von der
Ariane,
glaube ich.
Ja.
Ariane war das mit dem
Elefanten. Ariane möchte es einfach nochmal versuchen.
Na, wollen wir eine Ariane?
Ich hätte sonst, tatsächlich hätte auch eine, aber wenn du eine Ariane willst, hast du
noch... Nee, ich will mich nicht vordrängen.
Ariane geht ab wie eine Rakete.
Ich will mal gucken, ob es besser wird.
Also hat deine auch was mit Elefanten zu tun,
mit Tieren? Meine hätte mit dem Jäger zum Beispiel. Wir sind ja da in dem Bereich, also ich würde den Jägerwitz nehmen. Aber
ja, pass auf, ich mach mal Ariane und wenn der nicht so gut ankommt bei euch, dann machen wir den Jägerwitz
noch. Meinen werdet ihr auch nicht mögen, aber das ist...
Mal, ich muss erst mal gucken, wie ich das hier dramaturgisch... Ach so, pass auf. Also, Micha, du bist der Elefant.
Danke.
Töre.
War ich nicht letztens schon Elefant?
Warst du letztens
Elefant? Doch, klar, Witz mit dem Elefanten und der Maus. Erzählst du jetzt den gleichen nochmal?
Christine
ist jetzt mal die Elefantin.
Ich muss mich konzentrieren.
Christine ist die Elefantin. So, du bist die Elefantin und, ja, Micha, ich muss die Maus sein. Ja, du musst es kommentieren. Du bist jetzt, warte mal, letztens hatten wir doch auch irgendwie, du bist jetzt, wer bist denn du? Du bist der Beobachter am Rand. Was ist denn noch so da? Du bist das Hippo.
Ich bin das Hippo?
Du bist das Flusspferd.
Ja.
Du beobachtest die Szene und du weißt, wie ein Hippo macht in Afrika. Wir haben dort an einem Fluss übernachtet im Zelt und das ist ja beängstigend. Die ganze Nacht.
Und ich glaube aber übrigens, dass das...
Die kommen raus dann nachts aus dem Wasser übrigens, ja. Ist die einzige nachts ist die einzige Tageszeit, wo die Hippos das Wasser verlassen, also in der Regel. Und dann laufen die nachts wirklich rum, so mit ihren 3 Tonnen oder was die wiegen. Unfassbar.
Also
sind ja Pflanzenfresser, aber was denen in den Weg kommt, das wird dann nicht aufgefressen, das wird einfach...
Platt gemacht.
Oh, aber deswegen sterben die meisten Touristen in Afrika, sterben nicht an Löwen oder so, sondern an Hippos.
Was laufen denn die Touristen auch nachts da rum?
Ja, wenn du mal, guck mal, wie ich jetzt Pipi gehen, ne, wenn du so, da raus musst und so. Obwohl die Zelte haben eine Toilette drin, haben wir schon. Die haben schon an Leute wie mich gedacht.
Also ich bin jetzt das Nilpferd, als Beobachter und Erzähler, und warum habe ich so diesen Eindruck, dass dieses Nilpferd so spricht wie im Leipziger Zoo? Also der Erzähler damit. Also wo ich jetzt sagen würde, da ist ein Elefant und
eine Maus.
Nicht so schnell.
Maus.
So, jetzt und weiter.
Sehr, sehr, sehr schön, Micha. Deine Geschichte, du kannst die Geschichte jetzt erzählen. Während der Elefant schon im Wasser planscht, läuft die Maus aufgeregt am Ufer hin und her.
Soll ich schon mal während du erzählst, könnte ich schon mal anfangen, dann sparen wir Zeit.
Ja.
Was war das, der Elefant läuft am Wasser hin und her? Nee, die Maus.
Nein,
der Elefant planscht. Die Elefantin, ich möchte euch korrigieren.
Ah ja. Während die Elefantin heute im Wasser planscht, läuft die kleine Maus. Und dann macht er immer, weißt du, wenn es hektisch wird, dann sagt er auch ganz hektisch.
Ja, sehr schön.
Hin und her. So, ja?
So.
Ich wasche mir die Haare.
Jetzt guckt die Maus den Elefanten an und sagt
die Maus.
Du, kannst du bitte mal rauskommen?
Du, ach so, muss die Maus ja sagen.
Die Maus muss es sagen, ja. Die Maus sagt jetzt zur Elefantin, du kannst mal rauskommen.
Warum denn? Ich habe doch gerade die Haare eingeseift.
Daraufhin kommt aber die Elefantin, weil es eine nette Elefantin ist, trotzdem kurz aus dem Wasser raus.
Okay. Ja. Oh ja, warte, Mäuschen, ich komme.
Und dann fragt die Elefantin verunsichert, hä, was soll denn das jetzt?
Ich komme nochmal raus.
Maus,
wo bist du auch da? Ja.
Können wir übrigens mal festhalten, dass die Elefantin gebadet hat, obwohl jemand in ihr Badezimmer schauen konnte?
Ja, richtig, genau.
Ich habe ja ein Bikini an, Elefantenbikini.
Also wir fassen zusammen, Maus läuft denn? Aufgeregt, ja, komm raus, Elefant. Raus,
Maus, wo bist du? Was soll denn das jetzt, warum soll ich denn rauskommen?
Und darauf die Maus, Achtung. Ach, schon gut, ich suche meine Badehose und wollte nur kurz schauen, ob du sie vielleicht angezogen hast. Hallo, Nilpferd.
Und so geht ein Tag in Afrika wieder einmal zu Ende. In der nächsten Folge, warum der Tourist André in der Nacht ganz schön platt war.
Ja, passt ja im weitesten Sinne zum Thema.
Ja, auch fand ich schön.
Eisbär. War süß. Möchtest du vielleicht noch? Oder
nee, ich möchte nicht mehr.
Lass mal so stehen.
Das lassen wir so. Beim nächsten Mal auch wieder.
Und ja, ich habe doch viele Gelegenheiten hier.
Okay, ja,
sehr schön.
Dann gucken wir mal, jetzt gehen wir in den Frühlingsmonat März.
Stimmt.
Und für mich ein ganz wichtiger Termin, da kann ich dann, guck mal hier, Achtung, Cliffhanger, kann ich dann nächste Woche berichten. Für mich steht die Augen-OP an.
Ja.
Ja, Linsentausch.
Refraktiver
Linsentausch.
Genau, da kommt eine künstliche Linse rein und danach, also wir die Kollegen haben jetzt ja alle ein bisschen Angst, weil danach sieht er uns ja dann jeden Morgen richtig.
Oh Gott. Muss ich wieder waschen und alle Pickel ausdrücken.
Das nervt mich allmählich. Ne? So mit den Kontaktlinsen und rein und raus. Wenn ich eine Brille trage, Micha, wir hatten es heute Morgen geklärt, dann kann ich einfach die intellektuellen Erwartungen an mich nicht erfüllen, habe ich immer das Gefühl. Ja, da sehe ich so klug aus.
Ja. Hast du das Gefühl, dass es diese gibt, die Erwartung?
Ja, aber nur, wenn ich die Brille aufhabe.
Ach so, ja, okay.
Deswegen würde ich das gerne ablegen, das mit der Brille. Ja. Und wie gesagt, mit den Kontaktlinsen habe ich zunehmend Probleme. Ja.
Okay. Also wie das alles so verläuft, wie sich das anfühlt, ob das alles funktioniert.
Mal gucken, Mittwoch das rechte Auge, Donnerstag das linke.
Genau, das erfahrt ihr dann im nächsten Podcast, dann ist alles durch und dann sind wir mal gespannt. Bin ja wirklich gespannt. Ich habe schon ganz schlimme Geschichten gehört, ich habe schon ganz tolle Geschichten gehört. Mhm. Mal gucken. Mal schauen.
Also wir drücken die Daumen.
Ja, und immer ein Auge zudrücken.
Wir drücken auch ein Auge zu dabei.
Auch für diesen Podcast. Ja. Vielleicht auch.
Wir haben ein Auge auf dich geworfen.
Ja.
Bitte werft auch eins auf uns. Nächste Woche sind wir hoffentlich wieder da.
Okay. Wir sollten jetzt aufhören. Ja, es wird jetzt komisch.
Also macht schon gut und bis nächste Woche. Wir sehen uns.
Hoffentlich. Tschüss.
Also bis dahin. Tschüss.